möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch, dieses Vorrecht haben zu dürfen, gemeinsam mit euch in das Wort Gottes zu schauen und uns darüber Gedanken zu machen. Ich möchte, bevor ich noch einmal beten werde, den Predigttext lesen. Lasst uns aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, und lesen die Verse 1 bis 11. Das ist die Seite 1305 in unserer Gemeindebibel, in der Schlachter 2000 Übersetzung. 2. Korinther 10, Verse 1 bis 11. Das Wort Gottes spricht hier Folgendes. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Denn wenn ich mich auch noch etwas rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zuschanden werden. Doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Der Betreffende soll aber bedenken, so wie wir als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für diesen Brief, der sehr persönlich ist und hier die Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern beschreibt. Und wir glauben, dass es trotzdem dein Wort ist. Und wir möchten, genauso wie auch alle anderen Schriften in der Bibel, auf dein Wort Acht geben und unser Ohr dem gegenüber öffnen und bitten dich, dass du durch deinen Geist unsere Herzen dazu öffnen tust, dass wir darauf Acht geben und dass wir lernen und dass wir das, was du uns in deinem Wort zu sagen hast, auch in diesem Text, zu deiner Verherrlichung in unserem alltäglichen Leben zur Anwendung bringen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wenn du einen lieben Menschen hast, der dir sehr nah ist, kann vielleicht dein Ehemann sein oder deine Ehefrau oder dein Kind, dein Vater, deine Mutter, dein Freund, von dem oder bei dem du dir Sorgen machst, dass er Christus noch nicht so angehört, wie du es dir wünschen würdest oder wie es eigentlich normal wäre auf Grundlagen der Schrift. Oder vielleicht hast du jemanden aus diesen geliebten Menschen, die Christus überhaupt noch nicht kennen und du siehst, dass die Zeit eng wird, dass die Zeit knapp wird und sie schreitet voran und oft verzweifeln wir bei solchen Begebenheiten. Wenn das bei dir der Fall ist, so ist diese Botschaft heute für dich. Wie schon gesagt und immer wieder erwähnt, wir haben es bei dem 2. Korintherbrief mit einem sehr persönlichen Korintherbrief zu tun. Man könnte auch sagen, hier ist sehr viel eine oder vielmehr eine Autobiografie von Apostel Paulus beschrieben. Aber Gott hat es gefallen, hier Paulus und die Korinther und die Beziehung immer wieder als ein Vorbild, als ein Beispiel und deswegen auch als sein Wort auszugeben, damit wir dadurch lernen können, in unseren Beziehungen Christus ähnlicher zu werden. Um zu verstehen, über was es hier geht, müssen wir uns daran erinnern, welche Beziehung Paulus mit den Korinthern gehabt hatte. Wir haben das schon einige Male erwähnt und vielleicht ist es etwas in die Vergessenheit geraten. Deswegen möchte ich es uns kurz noch in Erinnerung rufen. Paulus' letzter Besuch in der korinthischen Gemeinde verlief überhaupt nicht gut. Es gab ernsthafte Probleme, es gab Widerstand gegen ihn. Es gab eine notwendige Disziplin, die an einem Menschen vollbracht werden musste, der sehr schlimm gesündigt hat. Aber diese Disziplin ist ausgeblieben. Es entstand Streit, Zwietracht, sodass Paulus schweren Herzens abreisen musste. Paulus wusste nicht, was er machen sollte am Anfang und er überlegte, einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief, der ist leider uns verloren gegangen, aber über diesen Brief erwähnt Paulus in unserem zweiten Korintherbrief und nennt ihn den Tränenbrief. Dort schüttet er einfach sein Herz über die Situation aus, die ihm am Herzen liegt in Bezug auf die Gemeinde, die er gegründet hat. Und durch diesen Brief hat Paulus sehr viel bewirkt. Wir haben es in Kapitel 7 gelesen, dass dieser Brief die Korinther zur wahren Buße geführt hat, zur Frucht. Aber es war noch nicht alles geklärt. Es gab immer noch Probleme, es gab immer noch Menschen und Kritiker, die sich erhoben haben und die nun Paulus Vorgehensweise kritisierten, wie er bei den Korinthern auftritt, im Vergleich dazu, wie er gegenüber den Korinther auftritt, wenn er einen Brief schreibt. Sie sagen im Vers 1, wir lesen es, Paulus sagt, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Und jetzt kommt ein Zitat, das merken wir immer wieder in dem ersten und in dem zweiten Korintherbrief, dass Paulus in dem Fluss seines Textes das zitiert, was die Korinther sagen. Und hier im Vers 1b ist genau das Zitat, was die Korinther ihm gegenüber verwenden. Und was haben die gesagt? Der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin, bei euch abwesend, aber mutig gegen euch. Das haben die Korinther ihm unterstellt. Wir lesen auch im Vers 9 und 10, dass einige sagen, dass Paulus dem Buchstaben nach furchteinflößend ist und stark, aber wenn er physisch anwesend ist, ist er schwach und ohne Bedeutung. Und wir lesen im Vers 11, der Betreffende, und hier wendet sich Paulus explizit an den Menschen, der ihm das vorwirft und sagt, er soll bedenken, so wie wir als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Das heißt, Paulus widerspricht hier dieser Meinung, dass er zwei Gesichter hat. Heute würden die Menschen sagen, Paulus hat eine bipolare Störung. Er hat einfach Stimmungsschwankungen. Wenn er abwesend ist und einen Brief schreibt, ist er auf 180. Wenn er aber anwesend ist und zu ihnen spricht, ist er ein Weichei. Das ist das, was die Korinther ihm hier vorwerfen. Und Paulus bestreitet hier diese Vorwürfe und sagt, dass sie falsch liegen. Das stimmt nicht, dass er zwei Gesichter hat. Und er sagt ihnen aber und macht ihnen deutlich, dass ja, er führt gegenüber sie einen sanften Krieg. Er hat sich auf einen sanften Krieg mit den Korinthern eingelassen. Und deswegen habe ich, weil hier in diesen Versen dieser Gedanke hier so deutlich hervorkommt, wir werden es heute genauer anschauen, den Titel über meine Botschaft so gewählt, der Sieg in der geistlichen Kriegsführung. Gibt es überhaupt eine sanfte Kriegsführung? Und das müssen wir herausfinden, denn so beschreibt Paulus hier in dem Text seinen Dienst. Er spricht von einer Kriegsführung, die mit der Sanftheit Christi verbunden ist. Im Vers 1 sagt er, dass er der Sanftmut Christi folgt. Und in den Versen 3 bis 6 spricht er über einen geistlichen Krieg, in den er mit den Korinthern verwickelt ist. Wir müssen also herausfinden, was das bedeutet. Und dazu möchte ich euch drei Punkte nennen. die hier in dem Text deutlich hervorkommen. Der erste Punkt, bei dem wir etwas länger bleiben werden, heißt die Art der geistlichen Kriegsführung. Die Art der geistlichen Kriegsführung. Über was für einen Krieg spricht Paulus? Wir kennen vielleicht allgemein gesagt zwei Kriegsarten. Und eine der Kriegsart ist der Krieg auf dem Schlachtfeld. Spricht Paulus hier über den Krieg auf dem Schlachtfeld? Er spricht eben nicht über den Krieg auf dem Schlachtfeld. Er spricht nicht über eine offene Kriegsführung. Er spricht nicht über die Schlacht, wo er ein Lager von Reihen von Soldaten angreift, sondern er spricht über eine Kriegsführung, die Festungen angreift. Im Vers 4 lesen wir, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Hier geht es nicht um eine Kriegsführung auf dem Schlachtfeld, sondern um eine Kriegsführung bei einer Stadt. Dort, wo etwas aufgebaut wurde, eine Festung existiert. Es ist ein Kampf, in dem Paulus Türme und Wälle zerstören möchte, die gegen seinen Dienst hier in der korinthischen Gemeinde aufgerichtet wurden. Und im Vers, ja, so wie wir auch im Vers 5 lesen, er sagt, dass es hier nicht um bestimmte Dinge geht, sondern um Vernunftschlüsse. Wir kommen dazu noch, was es genau bedeutet. Aber Paulus gebraucht hier in seinem Bild die Sprache der Kriegsführung. Und es sind nicht einfach einzelne Wörter oder einzelne Schnappschüsse, die er aus dem Militär verwendet. Nein, er beschreibt oder umschreibt ein geniales Bild der Belagerungskriegsführung. Er spricht hier nicht über einen Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern über eine Belagerung gegenüber einer Stadt, über die wir heute auch in der Schriftlesung gelesen haben, wie es auch 70 nach Christus durch die Römer an Jerusalem, an den Juden Wirklichkeit geworden ist. Paulus sagt, sein Dienst sehe aus wie ein geistlicher, von Gott ermächtigter, aber sanfter Belagerungskrieg. Was genau bedeutet es? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir weiter über das Bild genauer nachdenken, wie Paulus dieses Bild hier in unserem Text voll entwickelt. Das Erste, was uns auffallen sollte, ist, dass Belagerungskriege nicht schnell und nicht einfach sind. Sie sind langfristig. Das ist kein schneller Krieg auf dem Schlachtfeld. Es ist ein langfristiger Krieg. Und das ist im Dienst des Apostel Paulus ganz offensichtlich. Paulus hat ungefähr 1,5 Jahre damit verbraucht, geistlich gesprochen, die Stadt Korinth zu belagern, um dort Menschen für Christus gefangen zu nehmen, um dort Menschen das Evangelium zu verkündigen, damit sie zum Glauben kommen an den verheißenen Messias, an Gott. Und 1,5 Jahre ist nicht eben ein kurzer Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern es war ein Belagerungskrieg, das Paulus geführt hat gegen die Vernunftschlüsse und gegen die Argumente, die die Menschen gegen Gott aufgestellt haben. Und selbst im Vers 7 sagt er, schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Das ist eine Frage, die er den Korinthern stellt. Und wir können uns das so vorstellen, während die ganze Gemeinde versammelt war, und damals war es eben so, dass man die Briefe von vorne der ganzen Gemeinde vorgelesen hat und sie haben zugehört. Und in dem Moment, wo Paulus sagt, jetzt schaut euch um, was haben die Menschen gesehen, wenn sie sich umgeschaut haben? Sie haben ihre Geschwister gesehen. Sie haben die Gläubigen gesehen, die an Christus in dieser Stadt Korinth gläubig geworden sind. Und Paulus sagt, das ist der Beweis meiner geistlichen Kriegsführung gegen euch, die langfristig ist. Und so ist hier der Hauptgedanke, ein Belagerungskrieg ist normalerweise eine langfristige Angelegenheit. Sicher denkt Paulus an die römische Belagerungskriege, die damals immer wieder stattgefunden haben. Zwar war Jerusalem zu der Zeit, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, noch nicht zerstört, aber Rom war dafür bekannt, solche Belagerungskriege sehr effizient durchzuführen. Und Paulus wusste genau, worüber er gesprochen hat, und genauso auch die Korinther, die auch beeinflusst waren durch die Römer, der damaligen Weltmacht auf dieser Erde. Als die Römer Jerusalem belagerten, stellten sie sich eben genau auf diese langfristigen Ziele ein.
Es war ein Dauerlager. Heute zum Beispiel zu vergleichen wie mit einem Campingplatz. Sie umfassten, diese Belagerungskriege umfassten zwei breite Hauptstraßen, das lesen wir in der Geschichte. Und sie hatten auch mehrere kleine Reihen von Straßen in einem gewissen Raster. Sie hatten spezielle Bereiche zum Schlafen, zum Essen, zum Waschen, dort wo sie Übungen abhalten konnten. Es gab Öfen, es gab bestimmte Lagerhallen, es gab Abflüsse, Müllgruben, Plätze für die Notdurft. Es gab einen Wagenpark, Pferdeleinen und eine Schmiede und sogar Holztürme und gewisse Steinmauern, die die Angreifer errichtet haben. Und die Verteidiger, also die Juden, die von Jerusalem, von der Stadtmauer, diesen Belagerungskrieg angeschaut haben, sie fingen an, sich zu entsetzen. Weil sie sahen, dass die Belagerer damit begannen, etwas zu errichten, wie eine kleine Stadt um Jerusalem ausgesehen hat. Und Paulus sagt, als die Römer, oder Paulus zeigt damit auf das Bild des Belagerungskriegs der Römer, sie führten eben ihre Kriege mit einem langfristigen Ziel, wenn sie eine Stadt belagerten. Und Paulus sagt, genau so sieht auch mein Dienst für euch aus. Und hier ist die Frage, wenn wir einen Dienst verrichten, und es steht außer Frage, dass jeder von uns dient, wir dienen alle irgendwo oder irgendwen. Wenn du Vater oder eine Mutter bist, so dienst du deinen Kindern. Wenn du, wenn ihr Kinder seid, so dient ihr auch gewissen Menschen, im positiven Sinn gesagt. Das heißt, ihr seid Rechenschaft schuldig, euren Eltern gegenüber, euren Lehrern gegenüber und anderen Menschen. Wenn ihr in der Gemeinde einen Dienst habt, dann dient ihr genauso Menschen, die Christus angehören. Jeder von uns hat einen Dienst. Aber sind wir uns dessen bewusst, dass unser Dienst ein langfristiger Dienst ist und nicht schnelle Ergebnisse nach sich zieht. Paulus sagt hier, dass seine Waffen nicht physisch sind. Er sagt im Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Paulus spricht hier nicht über einen physischen Krieg, über einen Krieg, von dem wir heute zum Beispiel in der Ukraine hören oder auch an anderen Örtern der Erde. Paulus nimmt diese Metapher und überträgt es auf die geistliche Wahrheit und sagt, dass das, was wir im Geist durchmachen, oft in unseren Familien, in unseren Gemeinden, unter unseren Nachbarn, unter unseren Freunden, auf der Arbeit, das ist nichts anderes wie ein geistlicher Krieg. Und bist du dir dessen bewusst, dass dein Dienst, den du ausrichtest, ein geistlicher Krieg ist? Und wenn ja, führst du diesen geistlichen Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, wo du denkst, dass du schnelle Ergebnisse erreichen kannst, sondern führst du diesen Krieg wie einen Belagerungskrieg durch. Paulus sagt, dass unsere Waffe, sie ist mächtig, im Vers 4, sie ist mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Das heißt, Paulus ist immer noch bei dem Bild eines Belagerungskrieges. Und wenn die Römer eine Mauer zerstören wollten, so hatten sie eine bestimmte Waffe dazu. Und diese Waffe nannte man einen Rambock. Es war ein riesiger Holzbalken, das aussah wie ein Mast eines Schiffes. Am Ende von diesem riesigen Balken war ein in Eisen gegossener Widerkopf. Und sie führten diesen Krieg so, dass sie die Mauer eingerissen haben, indem ein Team von Männern diesen schweren Balken befestigt an Seilen an einem Wagen hing. Sie schwenkten ihn zurück und dann mit voller Wucht schwenkten sie ihn gegen die Stadtmauer, sodass die Stadtmauer erschüttert wurde. Und es wurde wiederholt und immer wieder mit diesem Schwung, mit dieser Balken, mit einem riesigen Widerkopf geschleudert. Und auf diese Weise zerstörten die Römer damals jedes Mauerwerk, was damals errichtet werden konnte. Und als der Angriff, das lesen wir auch von den Geschichtsschreibern, Syat und von Josephus, als der Angriff mit den Ramböcken während der römischen Belagerungszeit auf Jerusalem begann, lesen wir, plötzlich hallte das gewaltige Stampfen der Ramböcke gegen die Mauern durch die ganze Stadt und erschreckte alle darin. Diese Ramböcke waren sehr, sehr mächtig.
Und sie waren gefürchtet von allen Menschen, die innerhalb dieser Stadt gewesen sind. Und nachdem die erste Mauer durchbrochen war, so begannen die Römer ihre Rammböcke auf die zweite Mauer des Jerusalems, von der Stadt Jerusalem einzuschlagen. Und in der Geschichte lesen wir, dass die Schläge der Rammböcke so stark waren, dass sie nicht nur die Steinmauer selbst erschüttert haben, sondern dass die Gebäude in einiger Entfernung, die dahinter standen, auch erschüttert wurden. Und das erschreckte die ganzen Juden und die ganzen militärische Kriegsführung damals. Doch trotz ihrer Macht sagt uns Josephus, dass die Römer, um die zweite Mauer Jerusalems zu durchbrechen, tagelang mit ihrem größten Rammbock auf das Mauerwerk einhämmerten. Es war keine Frage von Minuten, wie wir es oft in manchen Filmen sehen. Es waren Tage, Tage des Stampfens, Schlag für Schlag. 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht, um seinen Dienst zu veranschaulichen an den Korinthern. Das ist die Art der Gemeinde, die heute bibeltreu ist und die heute das Evangelium verkündigt. Das sind heute die heutigen Gemeinden, die immer wieder die gleichen Dinge tun, wenn sie sich versammeln. Immer wieder predigen sie über das Evangelium. Immer wieder beten sie, sie singen. Immer wieder bekennen sie ihre Sünden Gott gegenüber. Und immer wieder hören wir in solchen Gemeinden das Wort Gottes. Und immer wieder kommt die Gemeinde zum Tisch des Herrn. Das sind Dinge, die die Gemeinde immer wieder tun. Sie repräsentieren diese geistlichen Belagerungskriege. Das sind Prediger, die bereit sind, immer wieder von der Kanzel auf die gleichen biblischen Wahrheiten hinzudeuten. Nicht auf eine faule, sich wiederholende Art und Weise, sondern auf eine Weise, bei der sie wissen, dass die Wahrheiten beharrlich angewendet werden müssen. Mit einem Bumm, 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 bis die Festungen in deinem Herzen niedergerissen sind. Es sind die christlichen Eltern, die ihre geistlichen Lager um ihre Kinder aufgerichtet haben. Solche Eltern geben am Ende eines schwierigen Tages, einer schwierigen Woche oder eines schwierigen Monats nicht der Verzweiflung nach, wenn es nicht klappt, die Mauern der Herzen ihrer Kinder zu durchbrechen. Sie geben nicht nach. Sie wissen, dass es ein langfristiger geistlicher Krieg ist. Das ist das ganze Leben andauernd. Sie halten ihre Vision geduldig auf das langfristige Ziel. In den kommenden Jahren, in den kommenden Jahrzehnten aus ihren Kindern treue und liebevolle christliche Nachfolger zu machen. Das sind die Eltern, die bereit sind, ihre Kinder immer und immer wieder durch dieselbe Korrekturen zu führen und ihnen es 10.000 Mal sagen. Und oft sagen wir es mal, ich sage es ja schon zum 10.000. Mal, ja, und das ist richtig. Genau das ist die christliche Kriegsführung der geistlichen Art, die Gott von uns haben möchte. 10.000 Mal unseren Kindern immer und immer wieder die gleichen Wahrheiten zu erzählen. Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Bist du das? Hast du dein Lager neben denen aufgeschlagen, die du liebst und denen du dienst? Oder glaubst du der Illusion, dass du deinen Dienst an den geliebten Menschen mit einem Schweinsgalopp ausrichten kannst? Paulus glaubt es nicht. Und er probiert es nicht mal. Er selbst stellte sich bei den Korinthern auf einen langfristigen Krieg ein. Und wir sollten uns davor hüten, zu denken, dass wir schnellere Ergebnisse an den Tag legen können, als es Paulus gewesen ist. Manchmal führen Männer Gottes und Frauen Gottes ein ganzes Leben lang so einen geistlichen Krieg und sehen die Ergebnisse nicht und sterben. Und manchmal führt es Gott so, dass die Kinder oder die Nachkommen erst später zu Christus kommen. Wir lesen es zum Beispiel bei einem Jeremia, der nicht eine Seele, zu denen er sein ganzes Leben gepredigt hat, zu Gott zurückkehren sah. Der sanfte Belagerungskrieg hat geduldig das Langfristige im Blick. Es ist der Christ, der das Versagen seines christlichen Freundes noch einmal geduldig erträgt. Er
erträgt den Widerstand seines nichtchristlichen Freundes. Er gibt nicht gleich auf. Er bricht sein Lager nicht ab. Er lässt sein Lager um seinen Freund, um seinen geliebten Menschen herum und gibt niemals auf. Das ist das, wozu Paulus uns hier ermutigt und genau das auch, was Paulus selbst getan hat. Am Ende sagt uns Paulus im Vers 4, dass auf diese Art und Weise sind wir mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Das ist das, was Gott für uns, von uns fordert. Das ist das, was Gott für uns haben möchte. Sind wir bereit, diese Arbeit zu leisten? Sind wir bereit, an dieser Arbeit weiter fortzufahren und nicht die Flinte in den Korn werfen, wie man das so sagt? Sind wir bereit zu akzeptieren, dass die Festungen nicht mit einem Blitz oder einem Knall niedergerissen werden, sondern durch Beharrlichkeit, durch Ausdauer, durch viel Geduld? Sind wir bereit, ausdauernd diese geistlichen Waffen, die wir ergreifen, das Wort Gottes, immer wieder, dieser Rambock, das ist das Wort Gottes, gegen die Herzen unserer Kinder, unserer Eltern, unserer geliebten Menschen zu schlagen, geistlich gesagt, bis wir sehen, dass Gott ihre Herzen verändert. Es ist nicht nur ein Schlag, es sind hunderte Schläge, es sind tausend Schläge, es sind zehntausend Schläge. Aber warum müssen wir unser Lager um unsere Lieben aufschlagen und einen geistlichen Belagerungskrieg führen? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, das Ziel der geistlichen Kriegsführung. Die Art der geistlichen Kriegsführung haben wir angeschaut, jetzt schauen wir uns das Ziel der geistlichen Kriegsführung an. Im Vers 5b sagt Paulus uns, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Paulus führt das nächste Element in dieser geistlichen Kriegsführung hinzu und schreibt weiter und sagt, dass wir Vernunftschlüsse, und ich habe schon gesagt, man könnte hier auch übersetzen, Argumente oder klug erdachte Anschläge, diese möchten wir zerstören. Wir möchten sie zerstören. Und jede Höhe, die gegen die Erkenntnis Gottes erhoben wird. Und was wir hier sehen, das ist ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben. In unserem Leben, bei den geistlichen Belagerungskriegen, geht es nicht immer darum, Festungen einzubrechen, sondern es geht darum, sie zu zerstören. Als die Römer bei der Belagerung Jerusalems die zweite Mauer durchbrachen, sie haben die erste Mauer durchbrochen und dann rammten sie die Rammböcke gegen die zweite Mauer, die innen lag, und sie durchbrachen diese Mauer, schlugen aber sie nicht komplett nieder, und das gab den Juden die Gelegenheit, von den Häusern wieder sich neu zu gruppieren und die Römer neu anzugreifen, sodass sie wieder vertrieben wurden. Und sie hatten 4 Tage wieder gebraucht, um sich zu sammeln, um wieder sich neu zu formieren. Und jetzt machten sie den Fehler nicht das zweite Mal, sondern durchbrachen die Innenmauer komplett und zerstörten sie und raubten den Juden die Gelegenheit, sich neu zu formieren. Und genau das, darüber möchte Paulus auch, genau das betont Paulus hier. Er sagt, sodass wir Vernunftschlüsse nicht durchbrechen, nicht anbrechen, nicht Risse einfügen, sondern zerstören. Paulus war nicht damit zufrieden, nur einen Durchbruch bei denen zu haben, denen er diente. Er wusste, dass dieser Dienst konsequent durchgeführt werden musste. Er wusste, dass seine Arbeit noch nicht fertig war. Sie war noch nicht getan, wo die Korinther plötzlich ihm gut zugeneigt waren. Er wusste, das ist noch nicht das Ende. Da ist noch eine Festung vorhanden. Er musste alles niederreißen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Jeden Gedanken, jede Erkenntnis, die sich gegen Gott erhebt, musste er zerstören. Gehen wir auch so gründlich mit denen um, denen wir dienen. Wie oft sind wir von einem Kampf in dem Leben unserer Kinder, unserer Eltern, unseren geliebten Menschen zurückgetreten, weil wir einen kleinen Fortschritt sehen und davon ausgehen, jetzt ist alles wieder gut. Es ist wieder alles in Ordnung. Und wir hören vielleicht auf, für sie zu beten. Wir hören auf, von ihnen Rechenschaft zu fordern. Wir hören auf, ihnen weiter die teuren Lehren der Wahrheit zu erzählen und denken, es ist alles wieder gut. Aber in Wirklichkeit gibt es noch viel mehr zu tun. Und Gott möchte, dass wir weiter unser Lager standhalten und diese Festungen der Herzen, der Vernunftschlüsse zerstören. Wie oft waren wir überrascht, weil jemand, den wir kannten, plötzlich einen positiven Lebensabschnitt bekommen hat, einen Durchbruch. Und man hat gedacht, dass er ein Christ ist, dass alles gut ist. Und schnell kehrte er wieder in seinen alten Weg zurück. Und obwohl er diesen scheinbaren Durchbruch gehabt hat, sieht man jetzt deutlich, dass das, was er vorher gegen Christus aufgerichtet hat, seine Gedanken, die Vernunftschlüsse, eine andere Weltanschauung, immer noch intakt zu bleiben scheint. Wir dürfen weder aufgeben, solange der Mensch lebt, solange der Mensch am Leben ist, solange Gott ihm Gesundheit gegeben hat, so aussichtslos die Lage auch aussieht, gibt es Hoffnung. Das heißt, wir dürfen weder verzweifeln, noch aufgeben und unser Lager abbrechen. Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Und das möchte Gott von uns heute haben. Wir haben nun gesehen, dass unsere geistliche Kriegsführung langfristiger Natur ist. Wir haben gesehen, dass das Ziel nicht nur ein Durchbruch ist, sondern eine Zerstörung der Vernunftschlüsse. Aber was ist das Ergebnis von der Belagerung und der Zerstörung von dieser Festung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes aufgestellt hat? Und damit komme ich zum dritten Punkt. Das Ergebnis der geistlichen Kriegsführung. Paulus spricht weiter darüber, was mit denen geschehen wird, die gefangen genommen werden. Und was geschieht mit ihnen? Nun, wenn wir damals über die Römer nachdenken, wie sie die Belagerungskriege gehandhabt haben, die Menschen, die sie gefangen genommen haben, sie wurden misshandelt, sie wurden erniedrigt und viele Gefangenen wurden getötet. Aber das ist nicht das, wie Gott und wie wir unsere Belagerungskriege, die geistlicher Natur sind, führen. Paulus sagt im Vers 5, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und dann sagt er aber auch weiter im Vers 8, denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte, wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung. Wir sehen, das Ergebnis der geistlichen Kriegsführung ist nicht Zerstörung. Ist nicht Zerstörung unserer Mitmenschen, unserer Kinder, unserer Eltern, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen. Es ist ihre Erbauung. Das ist das Ergebnis. Wir können in unserer Gemeinde versucht sein zu wollen, dass Menschen sich um unseretwillen bekehren. Als Eltern können wir bei unseren Kindern versucht sein zu wollen, dass sie loyal, treu uns gegenüber sind. Wenn wir Freunde haben oder anderen dienen, so machen wir den Erfolg, den Gott uns hier schenkt in gewissen Situationen, von unseren Fähigkeiten abhängig. Paulus spricht überhaupt nicht darüber. Paulus sagt, ich nehme diesen Menschen nicht für mich selbst gefangen, sondern zum Gehorsam gegen Christus. Zum Gehorsam gegen Christus. Er ist der wahre König. Er ist der General, der Kriegsführer, der ganz vorne steht, der den geistlichen Krieg für uns ausrichtet. Wo musst du das Bild, das uns Paulus hier vor Augen führt, in deinem Leben betrachten? Um welchen Menschen hast du dein Lager schon vielleicht abgebrochen und solltest es wieder aufrichten? Wo hoffst du eine schnelle Lösung zu haben, obwohl Gott dir eine Lösung auf lange Sicht in seinem Wort verheißt, wenn es sein Wille ist? Das ist ein viel größeres Projekt, als wir normalerweise in unseren Kirchen oder unseren Häusern oder unseren Beziehungen wollen. Aber das ist die Art vom Dienst, die Paulus hier befürwortet. Ja, mehr noch. Das ist die Art vom Dienst, von der Paulus sagt, dass wir die Kraft dazu bekommen von Gott. Denn letztendlich kann nur Gott die Mauern des Herzens niederreißen, die sich ihm widersetzen, die sich uns widersetzen. Die letzte Frage, die wir noch klären müssen, woher nimmt Paulus hier das Bild der geistlichen Kriegsführung, in der Belagerungskriegsführung? Hat er das selber irgendwo erdacht? Hat er das selber ausgedacht? Hat er eine neue Methode uns gegeben, die wir uns annehmen können? Mitnichten. Paulus hat diese Methode der geistlichen Kriegsführung von niemand anderem als von Jesus Christus gelernt. Wir kehren zurück zum Vers 1. Er sagt, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Das heißt, Paulus sagt, das, was ich euch hier erzähle, das, was ich euch hier versuche ans Herz zu legen, ist nicht meine Philosophie, es sind nicht meine Methoden, das ist die Methode Christi. Paulus schaut, wie Christus Menschen erobert. Paulus lernt von Christus, wie er Menschen zu sich führt. Und er versucht, in seinen Fußstapfen zu treten, um Christus hier zu folgen. Und wenn wir darüber nachdenken, so haben wir genau dieses Muster an uns erlebt, oder? Wie Christus mit uns umgegangen ist, als wir noch Rebellen waren. Haben wir nicht durch dieses Muster Christus kennengelernt und wachsen wir nicht immer noch durch diesen Belagerungskrieg, den Christus an uns vollführt? Weil Christus auf lange Sicht an unserer Seite gelagert hat und sich immer noch aufhält. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So wie er die Patriarchen gebunden hat, trotz ihrer Mängel und ihrer Fehler. So wie er sich trotz ihrer Auflehnung und Untreue unter den wandernden Israeliten aufgehalten hat, sein Lager aufgeschlagen hat und sich niedergelassen hat und sein Lager niemals abgebrochen hat. Er hat versprochen, immer bei uns zu sein und er ist immer noch geduldig bei uns geblieben, obwohl wir ihm immer und immer wieder schon viele Gründe gegeben haben, uns zu verlassen. Aber Jesus gibt uns nicht auf. Dazu liebt er uns viel zu sehr. Dazu hat er den Preis am Kreuz bezahlt, der viel zu teuer war, dass er uns einfach aufgeben würde. Christus, er ist uns unerbittlich gefolgt. Er hat die Festungen der Sünde in unserem Leben gefunden und hat mit seinem Rambock, mit seiner Kraft, diese Mauern zerstört. Er hat uns zermürbt, als wir ihm in unserer Rebellion Widerstand geleistet haben. Er hat sich viel beharrlicher erwiesen als wir und unsere Mauern, die darunter zerbrochen waren. Wenn wir als Christen zurückblicken, denke ich, dass ein Großteil des wichtigen Wachstums in unserem Leben stattgefunden hat, genau dann, als Christus beharrlich an unseren Mauern seinen Rambock, seine Kraft, seine Überwindungskraft angewandt hat, wo er auf unsere Herzen einschlug, immer wieder und immer wieder, Schlag für Schlag, bis die Mauern schließlich vor Erschöpfung einknickten und wir in unserem Bereich unser Leben Christus abgegeben haben mit Freude und uns vor ihm verneigt haben. Selbst jene Momente, die damals wie eine plötzliche Offenbarung für uns erschienen sind, waren es meistens keine Blitzkriege, die Christus an uns vollbrachte. Es war eher ein Einstürzen der Mauer, die nach Monaten oder nach Jahren geschehen ist. Und wenn wir uns jetzt heute ansehen, was ist das Ergebnis, was Christus mit uns getan hat? Hat er uns zerstört? Mitnichten. Wir sehen, wie wir in Christus zu Wachstum geführt worden sind, zu der wahren Quelle des lebendigen Lebens. Wir sehen, wie Christus uns nicht zerstört hat, sondern uns aufzurichten versprochen hat und es immer noch tut. Hier und dort in den Lebensbereichen, wo wir noch aufbauen brauchen. Er kam nicht, um uns zu unterdrücken, sondern um uns zu befreien. Er kam, uns von dem Tyrannen zu befreien und uns zu seinen Dienern zu machen. Christus wirkt durch diese Art von geistlichen Belagerungskriegen, und das hat Paulus für sich als ein Vorbild genommen. Und genauso müssen auch wir uns von Paulus ein Vorbild nehmen. Paulus sagt: Ahmt mir nach, wie ich Christus nachahme. Lass uns nicht verzweifeln und verzagen, so schwer die Mauer auch uns entgegensteht, auf die Mauer weiter durch das Wort Gottes einzuschlagen. Christus wird, wenn er möchte, die Kraft dazu schenken, dass wir mit Ausdauer weiterlaufen können. Christus wirkt in unseren Herzen so, er wirkt in unserem Leben so, er wirkt immer auf diese Weise und er arbeitet auch in der Welt so, mit anderen Menschen, die er noch zu sich ruft. Und es ist interessant, so wie die Korinther hier Paulus zwei Gesichter vorgeworfen haben, gibt es auch heute viele Menschen, die Christus zwei Gesichter vorwerfen. Die einen sagen, er ist ein Schwächling, er hat nichts gebracht, er wurde getötet. Die anderen sagen, er hat alle unterdrückt, er hat Menschen schikaniert, er hat sie zu etwas gezwungen, was sie gar nicht wollten. Aber Christus ist unser sanftmütiger und sanfter Kriegerkönig. Er hat die Welt von dem Moment an belagert, als sie gegen ihn rebellierte. Von Abel bis Noah, von Abraham bis zum Volk Israel und von den Aposteln bis zu unserer heutigen Gemeinde. Und er belagert uns immer noch. Er ist bei uns alle Tage und er wird jede Festung zerstören. Er wird jede hohe Meinung niederwerfen, die gegen ihn erhoben wird. Und er hat uns liebevoll gefangen genommen, so wie wir heute in Lukas gelesen haben. Er hat uns befreit aus dem Gefängnis des Ichs und hat uns in ein Gefängnis positiver Natur gebracht, in ein Gefängnis, das Christus heißt. Und wir sind seine Gefangene, wir sind nicht frei von Gott. Wir sind die Gefangene Christi Jesu und führen jetzt an seiner Seite, dürfen, haben das Vorrecht, an seiner Seite und durch seine Kraft unsere Mitmenschen zu belagern und an ihren Herzen zu arbeiten, dass sie auch zu Christus finden. Lasst uns darauf vertrauen, dass die Kraft jeder dieser Aktionen, die wir an unsere Mitmenschen vollbringen, dass es nicht unsere Kraft ist. Wir sind vielleicht diejenigen, die den Rambock zurückziehen und gegen die Wand schleudern. Aber diesen Schlag, der letztendlich einschlägt, in das Herz zerbricht, ist Jesus Christus selbst durch sein Wort. Preise ihn dafür. Amen. Amen.